Eine neue Folge Comfort Talking, der Starface Podcast ist hier. Wir sprechen heute mit Thomas, er ist freier Journalist und Experte für Headsets und Videokonferenzlösungen. Wir reden über die Bedeutung von professioneller Meetingausstattung, die optimale Auswahl von Endgeräten für Unternehmen. Es geht um den technischen Fortschritt von Headsets und Videobars über die letzten Jahre. Dabei geht es vor allem um den Einzug von KI im Hardware- und Softwarebereich. Wir sprechen über den Stellenwert von Usability. Thomas gibt Tipps zur Geräteauswahl für Unternehmen und wir reden über Zukunftstrends für hybride Arbeitsplätze.
Also, unbedingt dranbleiben.
Herzlich willkommen im Starface Podcast, Thomas. Schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Du hast heute ein Thema mitgebracht, beziehungsweise wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema Endgeräte, speziell Headsets und Videokonferenzlösungen. Bevor wir gleich noch ein bisschen auf deinen beruflichen Hintergrund und ich sag mal Werdegang gucken, kannst du ja vielleicht so in ein, zwei Sätzen für alle, die jetzt mit deiner Persona noch gar nichts anfangen können, zusammenfassen, was du gerade tust und warum ich dich mehr oder weniger kontaktiert und eingeladen habe.
Ja, ich bezeichne mich selbst als unabhängigen freien Journalisten im Bereich Headset und Videokommunikationssysteme. Produkte, die vom Trend her momentan in jedem Unternehmen mehr oder weniger stark im Fokus stehen, beschäftige mich da mit den Trends, vor allen Dingen aus User-Sicht und versuche zu vermitteln, was für den Anwender ein relevantes Produkt sein kann.
Genau. Jetzt ist es natürlich kein Zufall, dass du dich speziell auf diese Sparte, fokussiert hast, wenn es um Tests und Empfehlungen geht. Du hast da auch einen beruflichen Hintergrund. Lass uns doch da einfach mal drauf schauen.
Ja, in der Vergangenheit habe ich mal lange für einen bayerischen Zubehörspezialisten gearbeitet und bin dann gewechselt und war fast 15 Jahre bei Sennheiser Communications, also der Teil von Sennheiser, der sich mit Kommunikationsprodukten im weitesten Stil beschäftigt. In dieser Sparte gehören natürlich Headsets rein, mittlerweile auch Videokonferenzsysteme. Damals gab es auch eine Sparte für die Luftfahrttechnik und so weiter. Also alles, wo es um professionelle Kommunikation geht. Der Einzelanwender, der vielleicht mit seinem Skype-Client arbeitet, wurde natürlich mitbedient, aber die Zielgruppe waren schon professionelle Nutzer.
Ja. Skype ist ein interessantes Sprichwort, weil es ja jetzt auch dann, das Zeitliche segne. Ne? Mai hin?
Habe ich auch gehört. Also relativ kurzfristig jetzt die Ankündigung von Microsoft, dass Skype quasi in Teams mit aufgeht. Aber da es ja auch von Teams eine für Endanwender kostenfreie Version gibt, bleibt das erstmal ohne große Auswirkungen. Die Nutzeroberfläche, klar, Gewöhnungssache und wie bei Microsoft üblich, da ändern sich die Buttons sowieso ständig.
Ja, und ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt mein Gefühl, aber im privaten Anwendungsbereich war Skype ohnehin nicht mehr so weit verbreitet auch.
Ja, das wurde in der Tat von WhatsApp abgelöst, ja. mit allen Datenschutzthemen, die dann dahinter hingen. Aber ich kann mich an Messen erinnern, wo ausländische Besucher immer sehr gerne zum Microsoft-Stand gewandert sind, um dort dann die Skype-Oberflächen zu nutzen, um mit zu Hause zu telefonieren. Mhm. Das hat sich in den letzten Jahren so massiv verändert, Das Nutzerverhalten im privaten Bereich, aber natürlich auch im Business-Umfeld, Teams, wer einmal Teams heute nutzt, der ist in guter Gesellschaft.
Mhm. Ja, das war ja damals quasi eine der Stärken von Skype, auch dass man relativ kosteneffizient auch dann Auslandsgespräche führen konnte quasi.
Richtig, die ganze Welt für wenig Geld.
Ja. Genau, du hast ja gerade schon angesprochen, deinen Hintergrund speziell mit Sennheiser, wo du ja im Sales tätig warst.
Genau, da war ich im Sales tätig, wobei der Vertrieb von Headsets jetzt nicht nur eine Vertriebsfunktion hat, sondern man ist da Unternehmensberater, man ist Techniker, man ist der Installateur vor Ort und natürlich auch die schnelle Hilfe für die Partner, das auch in erster Linie. Um ein Headset zu konfigurieren, bedarf es unterschiedlicher Lösungen. Als Tischtelefone noch hip waren und auf jeden Schreibtisch standen, gab es quasi für jeden Telefontyp einzelne Adaptionen. Das war sehr aufwendig, auch technisch. Und dann musste man als Vertriebsmitarbeiter im Kommunikationsbereich einfach dieses Fachwissen über die unterschiedlichen Telekommunikationssysteme mitbringen. Auch das hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Wir reden über USB und USB als Schnittstelle. Und insofern kommen wir rein, was die Anschlusskonfiguration angeht, relativ schnell zu einem Ergebnis. Ganz anders ist es natürlich bei der Auswahl der Produkte. Und ich werde ganz oft gefragt, was ist denn das perfekte Headset? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Ja, kommt drauf an. Was möchtest du denn damit tun? Wo möchtest du es denn da einsetzen? Und deswegen sage ich auch immer, es ist so wichtig, da auch ein bisschen auf einen Erfahrungsschatz von jemandem bauen zu können. Also auf ein Systemhaus, das damit sich einfach auskennt und das einmal die Kompatibilität herstellt zu den unterschiedlichen genutzten Softwaren beziehungsweise zu den Anbietern, die heute halt die Kommunikation darstellen. Ja. Auf der anderen Seite, der Nutzer möchte einen hohen Komfort, die IT-Abteilung möglichst wenig Aufwand für die Integration. Also hier prallen schon verschiedenste Interessen aufeinander.
Genau, deswegen ist es auch so ein spannendes Thema. Und ich glaube, die Frage mit dem besten Headset oder generell jede Art von Endgeräten, das ist sicherlich auch eine, die unsere Starface-Partner ganz oft von Kunden zu hören bekommen, und es kommt dann eben wirklich auf die Anforderungen an, und da sind aber unsere Partner eben auch stark darin, weil sie damit ihr Geschäft mal herauszukitzeln quasi, worauf genau es ankommt. Und deswegen ist heute speziell fürs Thema Headsets das auch so interessant, dich zu Gast zu haben. Mhm. Wie ist deine, wie ist der Übergang dann gelungen hin zum Thomas Bürkner, der jetzt jede Menge Geräte testet, Empfehlungen ausspricht oder eben auch nicht und Unternehmen berät?
Also der Wechsel raus von raus aus dem Vertrieb hin in Richtung Beratung war schon ein fließender. Das gab es also nicht den Tag X, wo das losging, sondern das ging langsam mit dem Beratungsthema, mit dem Unternehmensberatungsthema los. Dann aber auch braucht man ein Background, und ich wollte auf jeden Fall unabhängig sein. Das heißt, ich wollte jetzt nicht nur die Produkte aus dem Unternehmen Sennheiser oder dem Nachfolgeunternehmen EPOS testen, sondern sollte schon einen gesamten Marktüberblick geben. So bin ich dann ein bisschen von Tür zu Tür, von Hersteller zu Hersteller, und habe überall bitte gesagt, ich würde gerne mal ein Produkt von euch testen. Das hat bei den Unternehmen, weil die meisten mich ja doch dann kannten, ganz gut funktioniert. Jetzt über die Jahre hinweg auch gewandelt. Ich bekomme wirklich Anfragen von den Herstellern. Du, hör mal, wir haben hier ein neues Produkt. Würde uns noch vor dem Launch ganz gerne interessieren. Was sagst du denn? Müssen wir da noch was ändern? Oder wie sieht die Geschichte aus? Also es hat sich in den Jahren sehr stark entwickelt. Und heute kommen dann noch Themen dazu, wie wirklich professionelle Tests, die ich zum Beispiel für die Connect Professional durchführe und damit auch einem sehr breiten Publikum von monatlich 35.000 Empfängern der Zeitschrift zugänglich mache. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, Produkte zu testen. Also ich könnte mir jetzt ganz viele Messgeräte kaufen und gucken, ob die angegebenen Parameter des Herstellers eingehalten werden, was am Ende des Tages dem Nutzer keinen Vorteil bringen würde und meiner Beratung nicht hilft, sondern mir geht es um die Usability. Wenn ein Produkt auf eine Person passen soll, dann gibt es schon definitive Kriterien, nach denen man bewerten kann. Und die habe ich in einem Prozess gemeinsam mit dem Verlag festgelegt. Und so haben wir heute eine feststehende Testmatrix, auf die wir zurückgreifen, um auch wirklich einen Vergleich durchführen zu können. Und da gibt es im Prinzip drei Hauptgruppen, die wir uns ausführlich angucken. Das ist zunächst natürlich die Ausstattung, was für einen Leistungsumfang bringt ein Headset oder eine Videobar mit. Dann ganz konkret die Funktionen. Sind es sinnvolle Funktionen? Tun sie das, was sie sollen? Und dann als dritte Funktion das Thema Bedienung, Usability. Wie einfach kann der Nutzer das Produkt in seinem täglichen Doing einsetzen und bringt es ihm dann einen Vorteil?
Mhm. Ich finde es interessant, dass du auch die sinnvollen Funktionen angesprochen hast, weil ich glaube, als Hardwarehersteller ist man vielleicht auch schnell dazu verleitet, einfach zu sagen, oh ja, das sind alles gute Features, die packen wir rein. Treibt ja natürlich den Preis dann auch entsprechend hoch. Und da läuft man natürlich aber auch Gefahr. Also ich meine, das ist ja nicht nur, also da will man, ist man natürlich auch als Hersteller dann daran interessiert, nicht am Kunden vorbei zu entwickeln, seine Hardware. Ja. Weil alle Features und Funktionalitäten bringen nichts, wenn sie nicht auf einen gewissen Use Case abgestimmt sind, der auch möglichst oft vertreten ist. Ne?
Genau, und diese Usability, ab und zu komme ich da auch aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Funktionen, die so in der Benutzeroberfläche versteckt sind, dass man sie gar nicht mehr findet. Und oder auf der anderen Seite komplex angebracht sind, dass es quasi schon ein richtig intensives Trainingsbedarf, um dann Produkte zu nutzen. Bei einer Videobar und der Installation lasse ich mir das noch gefallen. Da muss der IT-Fachmann ran. Mhm. Bei der Nutzung eines Headsets ist es schwierig, ja, genau. Ja. Sicherlich kann man bei der Produkteinführung ein Blatt mit dazulegen und sagen, bitte achtet hier auf die drei Punkte. Mhm. Aber wenn ich die Leute mit einem 50 Seiten Bedienerhandbuch abschrecke, dann lässt sicherlich die Akzeptanz des Nutzers massiv nach.
Mhm. Das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Gerade wenn wir über Headset reden, in Kombination mit, ich sag mal, Unified Communications, also Software wie der Starface-App auch im Prinzip, da geht es ja auch immer um das Zusammenspiel zwischen Hardware und Software, auch Firmware. Inwiefern fließt die Software da auch in deine Tests mit ein?
Also die Software ist tatsächlich da ein wesentlicher Faktor, und zwar aus zweierlei Sicht. Einmal aus Sicht des IT-Stabs, der sich um die Pflege und Wartung der Produkte kümmert. Mhm. Heute muss ein professionelles Headset schon mit einer entsprechenden Konfigurationssoftware kommen, die IT-Abteilung von zentraler Stelle aus auslösen kann. Das heißt, eine Wartung über entweder On-Premise, einen eigenen Server oder die Cloud des Herstellers, um Funktionen am Headset zu aktivieren, zu deaktivieren oder zu erneuern. Das zweite ist die Software, die dem Anwender die Kompatibilität ermöglicht und die Nutzung. Und hier also gerade bei Starface, da geht man ja sehr offen auf die Hersteller zu und sagt, pass auf, das hier sind unsere Schnittstellen. Wenn ihr euch anpasst, dann können wir euch als zertifiziert, als kompatibel bezeichnen. Und das hilft natürlich nicht nur dem Starface-Partner, das richtige Produkt auszuwählen. Das ist letztendlich für den User und der das anschaffen will, die Garantie, dass er eine volle Funktion erhält. Mhm. Produkte, die zueinander passen.
Ja, da geht's halt, ja, das stimme ich dir vollkommen zu. Ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum jetzt nicht das Thema Bring Your Own Device auch schnell an seine Grenzen kommt, sage ich mal. Weil klar, ich kann hier auch mit meinem Gaming-Headset reinrennen, sagen, oh, das hat aber viel geileren Klang, viel besseres Mikrofon vielleicht. Ja. Aber was dann die Integration in die Starface-App angeht, kommt schnell an die Grenzen, weil es kann zum Beispiel nicht anzeigen, hey, ist Josef gerade im Gespräch, weil es keinen LED-Indikator hat, der auch mit der App zum Beispiel kommuniziert. Gibt mir persönlich kein Feedback darüber, ob es gerade gemutet ist, wenn ich spreche. Und das sind lauter so Punkte, die natürlich von Herstellerseite gewährleistet müssen oder gegeben sein müssen. Ja. Und dann aber natürlich auch, wie du sagst, durch die Kompatibilität mit der Software dem User zugänglich gemacht werden müssen.
Ganz genau, dann hat er einen echten Nutzen. Und jetzt kommt ja natürlich im Business-Bereich noch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt dazu, warum Gaming-Headsets da nicht zur Anwendung kommen sollen. Das ist die maximale akustische Belastung am Arbeitsplatz. Da gibt es ganz tolle Verordnungen und der Gesetzgeber gibt sich da Mühe, die Nutzer vor zu viel akustischem Schalldruck zu schützen. Und ab 80 dB müssen ja bereits technische Maßnahmen angeboten werden, die ab 85 dB Raumakustik dann auch zwingend genutzt werden. Komme ich jetzt mit meinem Gaming-Headset ins Unternehmen und beriesel mich den ganzen Tag mit 100 dB und habe dann irgendwann den Tinnitus, kann ich natürlich nicht zum Arbeitgeber gehen und sagen, ja, ich muss ja so viel telefonieren und das ist hier jetzt ein Arbeitsunfall. Nein, nein. Ja. Und da trennt sich schon mal ganz klar die Spreu vom Weizen. Professionelle Headsets verfügen über diesen, ich nenne es mal Peak Stop, also über die Begrenzung der maximalen Lautstärke. Das wird bei dem einen oder anderen Hersteller auch nochmal über eine im Hintergrund laufende Software unterstützt, die dafür sorgt, dass auch im Tagesschnitt nicht über 85 dB Maximalbelastung an den Anwender herankommen. Und das ist nicht nur für den Nutzer von Vorteil, er schützt einfach sein Gehör, sondern es ist auf der anderen Seite auch für den Arbeitgeber von Vorteil, weil er damit rechtlich auf der absolut sicheren Seite ist.
Ist dann aber sicherlich auch schwierig, wenn man habe ich jetzt auch schon selber mal erlebt oder auch gehört, wenn man dann irgendwie in einem Geschäftskontext gar nicht unbedingt Headsets verwendet, sondern irgendwelche wahrscheinlich jedem von uns bekannten Bluetooth-Kopfhörer oder so, um irgendwelche Videomeetings zu machen, oder? Also wenn du das, also da habe ich jetzt gerade direkt drüber nachgedacht, als du es gerade angesprochen hast, dass es da andere Richtlinien gibt, ist das ja sicherlich dann, also weiß ich jetzt nicht, aber auch eine Grauzone, schätze ich, oder?
Absolut, ja. Also da vermischen sich die Produkte. Ich sag mal, der Konsumerbereich mit seiner Vielzahl von Bluetooth-Lösungen hat den Schwerpunkt, ich möchte etwas hören, ein Video, Musik oder was auch immer. Im professionellen Bereich geht es darüber hinaus um die Kommunikation bidirektional. Und das auch, wir nennen das Vollduplex. Also wir können uns bei guter Hardware gegenseitig auch ins Wort fallen. Ja. Man muss nicht aufhören zu reden und dann fängt der andere erst an, sondern es ist ein flüssiges Kommunizieren. Dementsprechend sind Konsumerprodukte nicht nur wegen dem maximalen Schalldruck ausgeschlossen, sondern auch, weil einfach der Schwerpunkt Kommunikation, sprich Mikrofon, fehlt. Da ist dann kein Noise Cancelling, da wird alles mit übertragen, was ist, und sei es die Klimaanlage, der Bürolärm, im Zug zu kommunizieren als Geschäftsmann mit einem normalen Standard-Kopfhörer ist ein Gräuel für alle, die auf der Gegenseite sind. Und mit Kunden so zu telefonieren, das ist schon Umsatzverhinderung. Also da wirklich drauf achten. Mikrofonie ist ein umfangreiches Thema. Wir haben das damals bei Sennheiser tatsächlich rauf und runter gespielt. Und um noch das Letzte rauszukratzen, was da technisch möglich ist, gibt es wirklich tolle Szenarien heutzutage.
Stichwort Bahn, da bin ich tatsächlich immer wieder schockiert, wenn manche Leute einfach komplett über die Lautsprecheranlage von ihrem Handy oder Laptop auch Geschäftsgespräche führen.
Also auch.
Manchmal Haare sträubend.
Habe ich letztens auch was erlebt. Ich war relativ lange im ICE gesessen und wenn man mal sieben Stunden irgendwie von Süddeutschland irgendwie nach Berlin fährt, sieht man so einiges und das kann ich nur unterschreiben. Also es ist teilweise grob fahrlässig.
Ja, absolut. Also ein gutes Mikrofon ist in der Lage, auch die Durchsagen in der Bahn wegzufiltern, die Gespräche der Personen, die um mich herum sitzen, wegzufiltern. Ja. Im Idealfall ist das Mikrofon so gut, dass der andere Teilnehmer die Frage stellen könnte, sag mal, du wolltest doch mit dem Zug unterwegs sein, sitzt du noch zu Hause? Dann ist es
perfekt.
Perfekte Lösung. Ja, genau.
Cool.
Das gibt mir ein weiteres Stichwort, weil du gerade auch Noise Cancelling angesprochen hast. Generell ist es ja ein Markt, in dem sich auch in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan hat an technologischem Fortschritt.
Ja.
Wie hast du das die letzten Jahre wahrgenommen und was waren für dich so wirklich große Sprünge, die gemacht wurden, wo du sagst, mein Gott, da sind wir echt an einem Punkt jetzt, wo vielleicht gar nicht mehr so viel noch Luft nach oben ist.
Also wir müssen auch bei Noise Cancelling immer zwei Themen trennen. Wir haben einmal das Noise Cancelling auf der Mikrofonseite. Ja. Das heißt, ich verwende ein Headset und ein Mikrofon und das Noise Cancelling filtert für mich den Lärm meiner Umgebung raus. Mein Gesprächsteilnehmer auf der B-Seite bekommt davon nichts mit. Mhm. Da gab es vor 5-6 Jahren den Sprung von analogen Noise Cancelling auf digital. Das brachte den großen Vorteil mit, dass man über mehrere Mikrofone sehr gut reflektieren konnte, was ist die Sprache des Nutzers. Nämlich, man setzt einfach mehrere, 2 oder 3 Mikrofone hintereinander und so ist ganz klar die Sprachfokussierung auf den Nutzer und Träger des Headsets ausgerichtet und nicht auf Sprache, die im Raum frei quasi auf mich trifft. Dieser Sprung war enorm und da haben die professionellen Hersteller wie eine Poly, HP, wie eine Jabra, wie eine Epos, Sennheiser viel getan, um wirklich eine Steigerung in diesem Filterwert zu erreichen. Und ich würde heute durchaus mit diesen Headsets zum Beispiel im Zug oder auch im Flughafen, im Wartebereich mit einem Kunden kommunizieren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Zweite Art von Noise Cancelling nennt sich Active Noise Cancelling. Das schützt mich selbst als Träger des Headsets vor der Umgebung. Ich kann mich dann besser konzentrieren und bin quasi im eigenen Fokus. Dieses Active Noise Cancelling gibt es zwar schon relativ lange, aber auch hier etwa vor 5-6 Jahren ein großer Sprung ins sogenannte hybride ANC, in das hybride Active Noise Cancelling, das in der Lage ist, nicht nur tieffrequente und konstante Schallwellen zu eliminieren, sondern auch höherfrequente, wie sie zum Beispiel bei Sprache entstehen. Mhm. Und so wurde dann das ANC wirklich praktikabel. Es hat im Auto den Fahrlärm von mir abgehalten, im Flugzeug, im Zug genau das Gleiche, aber auch Gespräche um mich herum im Büro werden von mir selbst stark abgehalten. Und dementsprechend habe ich da eine Kugel um mich herum, einen digitalen Fans, der den Lärm von mir weghält und mich fokussieren lässt auf das, worauf es ankommt. Und letztendlich brauche ich mich dann auch nicht mehr so stark zu konzentrieren. Und damit komme ich abends ein bisschen entspannter nach Hause. Das ist sicherlich auch ein Vorteil.
Mhm. Tut sicherlich uns allen gut, ja.
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 Genau. Und ich glaube, was dem Thema auch zugutekommt, ist, dass sich da natürlich auch softwareseitig in den letzten Jahren, wenn es um Noise Filtering oder auch Hintergrundgeräuschreduzierung geht, da hat sich natürlich auch zum Beispiel auch durch KI-gestützte Technologien einiges getan.
Genau. Gibt es zwei Trends, die Hardwarehersteller bei den Kommunikationsprodukten wie zum Beispiel im Smartphone oder in den Telefonen gehen an das Thema ran und nehmen Lärm raus. Man merkt dann allerdings auch, dass die Bandbreite irgendwo sich reduziert in dem Moment, wo diese Lärmfilterung bei der Hardware einsetzt. Interessanter ist da die Filterung, wenn die KI eines Headsets einsetzt. Weil hier wird einfach im Übertragungsweg schon getrennt nach Lärm- und Nutzsignal. Und somit kann dann bei voller Bandbreite das reine Sprachsignal übertragen werden. Und das hört sich angenehmer an, man hat ein natürlicheres Klangbild.
Ja, ich glaube, hängt ja auch stark mit der, ich sag mal, Verbreitung von diesem DSP, also Digital Signal Processing, zusammen, was ja, in Kopfhörern ganz viel verwendet wird, um einfach so, ich sag mal, den Musikklang auch ein bisschen geschmeidiger zu machen. Ja. Und ja. Gleich funktioniert es natürlich auch hardware-seitig für Headset-Mikrofone.
Genau. Bei Videosystemen, also bei Videobars, wo Kamera, Mikrofon und Lautsprecher in einem Gehäuse sind, würde es ohne DSP gar nicht gehen, weil sonst würde das eingebaute Mikrofon den Ton des Lautsprechers gleich wieder als Nutzungssignal nehmen und wir kämen in eine Endlosschleife. Also diese DSP-Technologie hat es auch dazu geführt, dass die Geräte kompakter werden können und mehr Funktionen in einem Gehäuse haben.
Ja. Ich glaube, auch für Videokonferenzsysteme, wie du gesagt hast, ist es essentiell und für mich eh ein bisschen, kein Wunder, aber es ist schon ein kleines Wunder, wenn man schaut, wie flüssig das heutzutage funktioniert, weil man, also es ist ja wahnsinnig viel in so einem Videobar zum Beispiel vereint. Also wie du gesagt hast, du hast die Mikrofone, du hast die Lautsprecher, die sich gegenseitig nicht in die Quere kommen, du hast die Kamera, die ja, mittlerweile auch KI-gestützt guckt, ey, wer spricht überhaupt gerade, dementsprechend ja, den Zoom anpasst.
Da gibt es auch eine sehr schöne neue Entwicklung, zum Beispiel bei Teams und Windows, ein Multikamerasystem, wo die KI zum Beispiel wahrnimmt, ob der Sprecher durch den Raum geht, und wenn er dann den Kopf wegdreht von der Frontkamera, dann schaltet sich eine Backkamera ein, um nach wie vor das Gesicht des Sprechers dann ins Bild hineinzuholen. Das konnte man früher nur mit viel, viel Aufwand und für teure Hardware erzielen. Das bringt heute Teams Rooms in der Pro-Version quasi schon von Haus aus mit. Mhm. Das war in den letzten 12 Monaten so ein Sprung, wo ich gesagt habe, Mensch, es geht immer wieder was Neues. Es wird immer angenehmer, diese Systeme zu nutzen.
Ja. Inwiefern hat dich in den letzten, ja gut, jetzt sind so ja, gute 2 Jahre, seit auch der große generative KI-Hype losging, inwiefern hat es dich auch bei deinen Tests immer wieder oder ist es dir immer wieder begegnet? Vielleicht auch als Buzzword teilweise, aber wo auch die Funktionen liegen, wo du sagst, da hat es schon in der Praxis einen echten Mehrwert dadurch gegeben, durch KI.
Also als Buzzword natürlich, wenn ich heute über eine Messe oder einen Kongress gehe, entstand ohne den Marketinghinweis auf KI, künstliche Intelligenz und so weiter, gibt es nicht. Also alle wollen da mitmachen, und manchmal werden normale Standardfunktionen, die wir schon seit Jahren kennen, dann auch gerne mal mit so einem Label versehen. Da steckt jetzt auch künstliche Intelligenz drin. Ja, aber in den letzten 12 Monaten oder 24 Monaten hat sich da wirklich viel getan. KI ist in dem Zusammenhang letztendlich ja die Analyse von extrem großen Datenmengen. Und das kann ich beim Bild, also bei einer Videobar, sehr gut dazu nutzen, um das Wesentliche im Bild zu fokussieren und diese Information, wer jetzt gerade spricht, auch an die Mikrofone weiterzugeben, damit diese sich entsprechend auf den aktiven Sprecher fokussieren können und damit Störakustik, zum Beispiel von einer Kaffeetasse, Tastatur oder was auch immer, auszublenden. Ich teste momentan ein aktuelles großes Videosystem. Das sind in der Videobar 24 Mikrofone mit 4 Kameras in einem Gehäuse verknüpft, und ohne KI wäre das gar nicht möglich.
Ja, krass. Das heißt, die Kamera lernt dann auch on the job quasi.
Ganz genau. Übrigens ein guter Hinweis, ja, sie lernt, und viele unserer Produkte im Headset- und Meeting-Bereich müssen auch lernen, weil die Software, die Kommunikationssoftware, dazu gehört auch sicherlich eine Starface, ständig neue Funktionen bekommen und weitere Möglichkeiten. Und die Hardware, wenn sie sich nicht anpassen könnte, wäre irgendwann nutzlos. Und damit die Investition dann auch vergeben, beziehungsweise ich hätte keinen guten Return of Invest. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es ein professionelles Equipment gibt bei den Headsets, bei den Videobars, um diese Softwareentwicklung mitgehen zu können und diese Anpassungen auch umzusetzen in den entsprechenden Produkten.
Ja, da sind wir dann wieder bei den sinnvollen Funktionen, die du auch vorhin angesprochen hast. Ich glaube, das ist so ein, ja, das ist so ein Zusammenspiel aus Softwarefortschritt und hardwareseitig dann zu schauen, ey, wie macht man das mit möglichst guter Usability für den Nutzer auch ja, komfortabel nutzbar, alles, was sich softwareseitig tut.
Ja, richtig. Und ich sag mal, der Nutzer hat heute eine so große Auswahl und die Technik entwickelt sich so weiter. Bei meinem letzten Urlaub habe ich auch überlegt, muss ich eigentlich meinen kleinen Bluetooth-Lautsprecher noch mitnehmen? Nein, ich habe mein Speakerphone von einem bekannten Hersteller mitgenommen, weil damit konnte ich vom Urlaub auch auf meine entsprechenden Webinare und Meetings machen, aber ansonsten habe ich da dann meine Musik drüber laufen lassen, mhm, und da kommt dann ein Klang raus, wo du denkst, das ist ja traumhaft, so kleines Gehäuse und dann 30 Stunden Akkulaufzeit, also ja, es tut sich so, krass, viel. Es ist nicht nur zum Arbeiten, es bringt auch seinen Vorteil, wenn man den Stift hinlegt und das Büro verlässt.
Ja, das ist schon interessant, wie sich dann auch andere, bisschen zweckentfremdete Use Cases ergeben daraus.
In der Tat, in der Tat.
Cool. Du hast ja schon angesprochen, User oder eben auch Unternehmen stehen vor einer großen Auswahl heutzutage an Produkten. wo ja, ja auch dann Starface-Partner, generell Systemhäuser, Service-Provider oder eben auch du ins Spiel kommst, um das, sage ich mal, ein bisschen greifbarer zu machen beziehungsweise zu unterstützen, ja, bei der Auswahl. Wie sieht es aus in der Praxis?
Also ich würde mal sagen, wir haben eine wachsende Quote von Systemanbietern, die in-house eine exzellente Beratung bieten können, die einfach durch langjährige Erfahrung wissen, welche Kompatibilitäten gegeben sind. Jetzt ist nicht jedes Systemhaus in jedem Kommunikationsumfeld täglich unterwegs. Ja. Da kommen dann auch schon mal externe Berater mit ins Spiel. Aus der Praxis heraus, worauf muss ich achten in einem Callcenter und wie unterscheidet sich das zum Beispiel vom normalen Großraumbüro? Da gibt es Ansätze und da auf einen Berater zuzugehen und zu sagen, komm mal, wir buchen dich jetzt mal, mach uns hier mal schlau, hat ja den Vorteil, dass beim nächsten Projekt gleicher Art dieses Wissen bereits im Systemhaus vorhanden ist. Der Vorteil liegt darin, letztendlich ist Headset oder Videobar gefühlt die Mensch-Maschinen-Schnittstelle. Ja. Und wenn hier eine mittelgute oder schlechte Variante zum Tragen kommt, dann ist gefühlt das ganze Projekt nur mittelgut. Mhm. Aus diesem Grunde halte ich es für wichtig, Projekte tatsächlich auch an dieser Schnittstelle Headset nicht scheitern zu lassen. Sich hier den Fachmann zu holen und mal beraten zu lassen. Die Hersteller, die Headset-Hersteller sind gerne bereit, solche Projekte mit auch vor Ort beim Endkunden zu unterstützen. Die Kommunikationsanbieter wie eine Starface bieten in ihren Wikis den Hinweis, was kompatibel ist und was passt. Das heißt, ich habe schon mal einen Hinweis, welcher Hersteller könnte es dann sein und kann im Detail auf den dann zugehen oder halt einen externen neutralen Berater holen. Das hat schon so seine Vorteile, denn habe ich das falsche Headset beraten, habe ich unter Umständen einen unzufriedenen Kunden und verliere Folgegeschäfte. Und sowas spricht sich in der Branche sehr schnell rum. Wie natürlich auch positiv. Hat das Systemhaus ein tolles Projekt umgesetzt in einem Autohaus, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass sich das unter den Autohäusern rumspricht und man plötzlich wieder ins Boot geholt wird.
Ja, das ist sehr interessant. Das gibt es auch in der Starface-Partnerlandschaft dann häufig, dass wir Partnerunternehmen haben, die in gewissen Branchen einfach wahnsinnig stark vertreten sind, weil sie zum Beispiel mit der Starface-Anlage großartige Integrationen über Schnittstellen in Drittsysteme, in Branchensoftware, ja, gebaut haben. Und dann, ja, wie du gesagt hast, das spricht sich rum und damit legt man quasi mit einmal gutem Service und natürlich auch mit der technischen Performance legt man dann den Grundstein, um einfach in bestimmten Branchen Fuß fassen zu können. Und das lässt sich dann, ja, in Zukunft auch in anderen Bereichen vielleicht wiederholen. Und ja, genau so funktioniert es. Aber es ist ganz interessant, dass du eben das Stichwort Schnittstelle auch von Mensch zu Maschine quasi angesprochen hast. Weil, ja, Schnittstellen heißen ja nicht umsonst Schnittstellen, sondern die sind wahnsinnig wichtig. Das Gleiche gilt ja auch bei Software-Schnittstellen, von Software zu Software. Wenn ich da eine API habe, ist es erstmal schön und gut, wenn die Schnittstelle, die ich baue oder die Anbindung dann softwareseitig Müll ist, dann hat am Ende trotzdem keiner was davon.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ja. Es ist auch so, dass innerhalb eines Projektes, sei es klein oder groß, auf jeden Fall es Sinn macht, auch den Nutzer mit ins Boot zu holen. Einfach, man hat nämlich dann auch innerhalb eines Testszenarios die Möglichkeit, sich schon mal ein Feedback abzuholen. Und auf diese Informationsquelle zu verzichten wäre schade. Ich habe immer dieses Szenario vor Augen, eine tolle Beratung gemacht in einem Unternehmen mit 50 Personen. Es geht um 30 Headset, Schnittstelle vorher abgeklopft, Kommunikationssoftware läuft stabil. Bei der Einführung der Headsets weigert sich die Chefsekretärin, es zu nutzen, weil es ihre Frisur zerstört. Und damit fällt das ganze Projekt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Die schlechte Laune und Meinung der Chefsekretärin verbreitet sich im Unternehmen und die Stimmung über die Nutzung von Headsets ist mies. Mag jetzt überspitzt formuliert sein, aber was ich sagen will, nehmt Leute, nehmt auch Schnittstellen, Personen im Unternehmen einfach mit ins Boot. 2-3 Personen sollten sowas testen. Es lässt sich innerhalb von 2-3 Minuten einen ganz kurzen Fragebogen machen. Wie ist der Tragestil? Wie höre ich? Wie werde ich gehört? Und schon habe ich zusammengefasst ein verwertbares, auswertbares Ergebnis, mit dem ich dann auch den Ausrollprozess weiter fortführen kann.
Oh ja, definitiv. Also speziell beim Thema Headsets und ich sag mal Bürojob, ne? Man kann ja den klassischen Bürojob, der kann ganz unterschiedlich aussehen. Das merken wir auch hier im Haus.
Genau.
Wir sind, wenn wir Headsets benutzen in Videomeetings, immer recht stationär, sage ich mal, an irgendeine Art von Schreibtisch gebunden. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sind mit ihrem Endgerät, ob das jetzt ein Handset ist oder auch ein Headset, den ganzen Tag im Haus unterwegs. Und da kannst du natürlich nicht pauschal für alle erstmal das Gleiche bereitstellen, sondern musst dann eben auch schauen, dass das für den Use Case passt auf jeden Fall.
Also man sagt ja so grundsätzlich in der IT, wo man ein Kabel nehmen kann, nimm am besten ein Kabel. Also eine Funkstrecke hat immer Vorteile, klar, flexibel, ich kann mich bewegen, aber da, wo ein Kabel einfach nur eingesteckt wird, habe ich eine stabile Verbindung. Das ist zum Beispiel für einen normalen Büroarbeitsplatz unter Umständen ausreichend. Und wenn das Kabel eine gewisse Länge hat, kann ich trotzdem aufstehen, um einfach mal meinen Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Oder es gibt viele Personen, die zum Beispiel im Stehen lieber und konzentrierter sprechen können oder das gesprochene Wort besser verarbeiten können, als wenn sie über 5 Stunden fest an ihrem Platz sitzen müssen. Auf der anderen Seite eine zu hohe Flexibilität in einem Callcenter mit schnurlosen Headsets, wo jeder Agent frei rumrennen kann und das Gespräch noch mit dabei hat, würde zu einem totalen Chaos führen. Und also es gibt unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Lösungen. Und dann, um es nur kurz anzusprechen, wo nehme ich Bluetooth, wo nehme ich DECT, was macht denn wo Sinn und welche Möglichkeiten habe ich damit? Und also darauf zu achten, scheint mir schon wichtig zu sein. Und ein Punkt hatten wir bisher noch nicht angesprochen, ist aber sicherlich in vielen Unternehmen ein großes Thema. Was ist mit der Vertraulichkeit der Kommunikation? Wenn ich spreche am Telefon und mein Ansprechpartner am Telefon hört alles, was mein Kollege nebendran sagt, ist das natürlich auch eine Art von Datenschutz, die nicht stattfindet. Umgekehrt ist, was ist mit der Software eines Headsets, das auf dem PC läuft? Ist das wirklich so, wie wir uns das hier in Europa vorstellen? Ist das unser Verständnis von Datenschutz? Bleiben unsere Daten und unsere Tracking-Informationen auch wirklich bei uns? Auch das sollte man sicherlich beachten bei der Auswahl eines Produktes. Da kommen Videobars auch ganz klar mit ins Thema hinein. Darauf achten, dass man sich da auf das Thema Datenschutz verlassen kann.
Genau, das zieht sich ja von der Hardware durch die Software eigentlich komplett durch. Definitiv, weshalb ja auch ein, sage ich mal, Argument für Starface, das Thema Made in Germany und natürlich auch Hosted in Germany ist.
Und das ist dann in der verrückten Zeit, in der wir leben, ein echter Vorteil.
Ja. Genau. Im Prinzip kann man eigentlich festhalten, dass Usability eigentlich immer an erster Stelle steht, wenn es jetzt um die Auswahl von Endgeräten geht. Natürlich immer wirklich mit dem, jedes Einsatzszenario zu untersuchen, kann natürlich je nach, Angestelltenzahl auch unüberschaubar werden. Aber wie du gesagt hast, es macht definitiv Sinn, sich exemplarisch auch verschiedene Use Cases anzuschauen im Unternehmen.
Genau, so stellvertretend für die verschiedenen Arten von Arbeitsplätzen.
Ja.
Und
ja,
wenn ich damit 90% der Mitarbeiter gut abdecken kann, dann ist schon sehr viel gewonnen. Dann habe ich auch mehr Zeit, um mich vielleicht um Sonderfälle zu kümmern, eine Kommunikation mit einer Intercom-Anlage an einem Fließband zum Beispiel ist natürlich was anderes als der Mitarbeiter im Homeoffice.
Ja. Wie sieht das bei dir für dein Business, aber auch privat aus? Wo legst du da vielleicht auch aktuell oder generell am meisten Wert drauf, wenn es darum geht? Wie zum Beispiel, wenn du jetzt dir heute überlegt hast, welches Headset, ich bin mir sicher, du hast mehr als eins gerade griffbereit, welches Headset suche ich aus, welche Kamera?
Ja, also bei dem Thema Kamera lege ich persönlich natürlich an allererster Stelle Wert auf das Thema Optik, Auch bei niedriger Bandbreite gibt es Systeme, die wirklich noch ein sehr gutes Bild machen. Mit Starface Neon zum Beispiel, das kommt auch mit wenig Bandbreite zu einem super Ergebnis. Also hier spielt Hardware und Software schon eine Rolle, aber danach wähle ich tatsächlich meine entsprechende Kamera aus. Für eine gute Audiokommunikation, ja, die Auswahl des Headsets ist nicht unbedingt immer ganz einfach, aber ich versuche für mich ein Headset zu haben, das etwa 80% meiner Anwendungen abdeckt, mit dem ich quasi über den Tag sehr gut hinwegkomme. Und ich habe jetzt ein Produkt gefunden aus dem Hause EPOS, das neben dem hybriden System mit dem Active Noise Cancelling, was exzellent funktioniert, auch ein unglaublich gutes Noise Cancelling am Mikrofon hat. Das sind drei Mikrofone verbaut, die in der Lage sind, also auch eingespielten Lärm hier in meinem Testszenario mit über 70 dB wegzufiltern, so dass sie bei einer Aufnahme nicht mehr zu hören sind. Und das ist für mich wichtig. Hinzu kommt dann noch, dass dieses Headset drei Bluetooth-Schnittstellen besitzt. Ich kann es über einen entsprechenden Dongle an meinem PC nutzen. Ich habe die Bluetooth-Verbindung zu meinem Smartphone und die Bluetooth-Verbindung zu meinem Tablet und muss hier nicht ein Headset wechseln, sondern dieses Gerät ist so intelligent, dass ich damit auskomme.
Alles klar. Cool. Dann an dieser Stelle, Thomas, ganz vielen Dank für deine Einblicke und dass du uns an deiner also wirklich umfangreichen Erfahrung heute hast teilhaben lassen. Genau, ich glaube, jetzt wo du es ansprichst, ich habe auch in einem deiner Videotests auch schon mal gesehen, wie du Testlärm einspielst. Also
Ja, genau.
Also wer da Interesse dran hat, kann natürlich auch, glaube ich, bei dir auf LinkedIn einfach vorbeischauen am besten für die Videotests.
Genau, guck gerne bei mir auf LinkedIn vorbei, auf meinem Kanal und da sind auch meine Kontaktdaten frei zugänglich, auch für jemanden, der nicht direkt mit mir vernetzt ist, der kann das sehen. Kurze Mail, kurze Kurznachricht über LinkedIn und da helfe ich gerne weiter, weil diese Lärmsimulation, um zu ermitteln, ob ein Produkt geeignet ist, das ist ein wertvolles Tool. Damit kann man also wirklich sehr schnell erkennen, ob das vorgesehene Produkt tatsächlich den Anforderungen dann auch entspricht.
Ja, cool.
Eine Abschließung. Für mich war es auch eine Freude. Ja. Vielen Dank, dass ihr mich mal dazugeholt habt. Ich verfolge das gerne weiter und die kommenden Folgen. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns auch bald dann wieder hier.
Wäre wunderbar.
Ja, würde uns freuen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Thomas. Und vielen Dank fürs Zuschauen oder auch Zuhören. Und wir sagen Tschüss aus Karlsruhe.
Aus Karlsruhe, genau.